Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke, herzlich willkommen.
Was wirst du zu jenen sagen, die hier sitzen und einer Partei angehören, von deren Mitgliedern immer wieder einige nahezu im Wochenrhythmus Nazi-verharmlosende oder antisemitische oder rassistische Meldungen abgeben, entweder gleich in der krassen Öffentlichkeit oder klamm versteckt in den Foren und sozialen Medien? Was wirst du zu denen sagen? Willst du so tun, als wüsstest du das alles nicht? Als wüsstest du nicht, was gemeint ist, wenn sie ihre Codes austauschen, einmal von gewissen Kreisen an der Ostküste sprechen, dann mit der Zahl 88 spielen oder wie eben erst den Namen George Soros als Klick verwenden zu Verschwörungstheorien in der unseligen Tradition der Protokolle der Weisen von Zion?
Ein Ausschnitt war das aus der Rede, die der Schriftsteller Michael Köhlmeier im Mai beim Gedenkakt des österreichischen Parlaments an die Opfer des Nationalsozialismus hielt. Seine Rede, die am Ende nur 6 Minuten dauerte, aber ein ziemliches Echo erfuhr, die war in erster Linie eine Abrechnung mit der FPÖ, der rechten Partei, die seit Dezember zusammen mit der konservativen ÖVP in Wien die Regierungskoalition bildet. Eine Partei, die laut Köhlmeier höchst unglaubwürdig wirkt, wenn sie sich als Verteidigerin der Juden darstellt und gleichzeitig beispielsweise die rechtsextreme Zeitschrift Aula unterstützt oder davon spricht, Asylbewerber konzentriert an einem Ort halten zu wollen. Aber auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gerne und immer wieder betont, die Balkanroute geschlossen zu haben, auch der bekam in Köhlmeiers Rede sein Fett weg.
Es hat auch damals schon Menschen gegeben auf der ganzen Welt, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben.
Wie die schwarz-blaue Regierung 6 Monate nach ihrem Antritt dasteht, wie das Umbauprojekt Österreich von Sebastian Kurz wahrgenommen wird, das ist unser Thema heute und wir beginnen mit den kritischen Stimmen. Unser Südosteuropa-Korrespondent Serjan Govedarica hat sich umgehört.
Eine Demonstration im Zentrum Wiens. Auch dieses Mal dabei eine Gruppe älterer Damen. Sie treffen sich auf dem Plateau der Staatsoper und singen sich zuerst einmal ein. Die Erkennungszeichen der Damen sind schreiend bunte Strickmützen und weiße Anstecker mit dem Schriftzug Omas gegen rechts. Brunhilde und Elisabeth, beide über 70, sind gerade angekommen. Sie helfen einander beim Aufsetzen der Mützen, schauen, ob die Anstecker richtig sitzen. Die beiden haben gute Laune und sind zu Scherzen aufgelegt.
Die Omas haben halt ein bisschen mehr Zeit manchmal, um sich um die anderen wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern.
Beim Stichwort österreichische Regierung werden Brunhilde und Elisabeth aber sofort ernst.
Auf der Regierungsbank im Parlament schrecklich. Einfach schrecklich.
Wir wandeln wieder zurück in die 30er Jahre und das ist schlimm. Unsere Kinder haben diese Zukunft nicht verdient.
Die Omas gegen rechts sind inzwischen zu den Galionsfiguren der Proteste gegen die konservativ-rechtspopulistische Regierung in Österreich geworden. Von der BBC bis zur Frankfurter Rundschau kaum ein Bericht über Anti-Regierungsproteste in Österreich kommt ohne sie aus. Gegründet als geschlossene Facebook-Gruppe vor gerade mal 7 Monaten, in der Zeit des österreichischen Regierungswechsels, haben die Omas mittlerweile mehr als 3000 Mitglieder. Die ehemalige ORF-Auslandskorrespondentin Susanne Scholl ist Gründungsmitglied und vom Erfolg der Bewegung geradezu überwältigt.
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die sich vor nichts mehr fürchten müssen. Wir haben nichts zu verlieren, das ist gut. Wir haben aber einen Auftrag für unsere Kinder und Enkelkinder, weil wir nicht wollen, dass die plötzlich in einem Land leben, wo der Sozialstaat nicht mehr existent ist, wo man sich nicht mehr um die Leute kümmert, wo man Menschen, die auf der Flucht sind, einfach abweist oder rausschmeißt. Das alles wollen wir nicht und das alles können wir auch, da können wir auch nicht zuschauen. Unsere Stärke ist es, dass wir das alles mit so einem gewissen Augenzwinkern machen können und das erstaunt die meisten Menschen und deswegen sind wir irgendwie, haben wir auch so einen Zulauf.
Liebe Freunde, vielen, vielen Dank. Ich danke euch.
Sebastian Kurz hatte mit seiner ÖVP die Parlamentswahlen im Oktober 2017 klar gewonnen. Schon im Wahlkampf hatte sich abgezeichnet, dass er mit der rechtspopulistischen FPÖ zusammengehen und es keine Neuauflage der bisherigen Koalition mit den Sozialdemokraten geben würde. Am späten Abend des 15. Dezember 2017 trat der gerade mal 31 Jahre alte Sebastian Kurz dann vor die Medien.
Es gibt eine türkisblaue Einigung. Sie wissen, vor genau 2 Monaten haben die Österreicherinnen und Österreicher gewählt. Sie haben eine Richtungsentscheidung getroffen für Veränderung in unserem Land.
Sebastian Kurz musste von Anfang an viel Kritik einstecken, weil er mit der FPÖ zusammen regiert, einer rechtspopulistischen Partei mit rechtsextremen Wurzeln und engen Verbindungen zu deutschnationalen Burschenschaften. Seine Standardantwort auf Kritik war, dass man die Regierung nach ihren Taten beurteilen und zuerst machen lassen sollte. Für Susanne Scholl von den Omas gegen Rechts war das schon damals keine Option.
Ich war nie der Meinung, dass man diese Regierung irgendwie machen lassen soll. Und das haben sie auch sofort bewiesen in den ersten Aktionen innerhalb der ersten paar Monate. Das ist eine Regierung von Menschen, denen ganz egal ist, was die Leute betrifft, denen irgendwie es nicht darum geht, in diesem Land wirklich irgendwas zu reformieren, irgendwas voranzutreiben oder sonst was, sondern denen geht es um ihre Macht und um ihren Machterhalt. Und das haben wir jetzt in den letzten Monaten ja ganz deutlich gesehen. Also in allen Aktionen, sie färben das Land um, sie kürzen überall im Sozialbereich, wo man nur kürzen kann. Das sind alles keine Aktionen von einer Regierung, der man irgendwie die ersten 100 Tage oder sowas zugestehen kann.
Sebastian Kurz wird von vielen vor allem dafür kritisiert, dass er seinen Weg ins Kanzleramt fast monothematisch bestritten hat. Das Thema Zuwanderung überlagerte im Wahlkampf fast alle anderen Politikfelder. Und auch als Bundeskanzler blieb Sebastian Kurz dem Thema treu. Aktuell etwa warnte er vor der sogenannten Albanien-Route, einer angeblich neuen Migrationsbewegung auf dem Balkan, deren Existenz selbst bei Experten umstritten ist. Franz Vranitzky ist einer der erfahrensten Politiker Österreichs. Der 81-jährige Sozialdemokrat war von 1986 bis 1997 Bundeskanzler und kennt die Mechanismen des hiesigen Politikbetriebs wie kaum ein anderer. Zu Sebastian Kurz sagt er:
Sie können die Katze in die Luft werfen, sie kommt immer auf dieselben 4 Füße an. Und diese selben 4 Füße des Sebastian Kurz sind die Flüchtlinge.
Ex-Bundeskanzler Vranitzky hatte in den 80er Jahren für kurze Zeit mit der rechtspopulistischen FPÖ zusammenregiert. Die Zusammenarbeit mit dem Freiheitlichen, wie diese Partei in Österreich genannt wird, beendete er nach wenigen Monaten und schloss sie für die Zukunft kategorisch aus. Zu groß waren die moralischen und weltanschaulichen Differenzen. Franz Vranitzky sieht es deshalb kritisch, dass sich die konservative ÖVP von Sebastian Kurz und ihr Koalitionspartner FPÖ, wie er findet, heute inhaltlich immer mehr angleicht.
Diese Regierung hat noch etliche Jahre Zeit, sozusagen ihre wahren Gesichter zu zeigen. Es gibt schon Anzeichen dafür, dass die Handschrift der Freiheitlichen Partei etwa in der Flüchtlingsfrage oder in der Sozialpolitik erkennbar ist. Aber die derzeitige Konstellation ist insofern eine neue, als in den Grundzügen der Politik zwischen den Freiheitlichen und den Exponenten der Volkspartei, also dem Bundeskanzler und anderen, keine großen Hürden bestehen, keine großen Unterschiede. Also in etlichen Aspekten ist der Bundeskanzler jemand, der den Freiheitlichen kaum widerspricht.
Kritiker wie Franz Vranitzky werfen Sebastian Kurz vor, inhaltlich von der rechtspopulistischen FPÖ abgekupfert zu haben. So sei beim strengen Migrationskurs der neuen Regierung oder der beschlossenen Kürzung von Sozialleistungen, vor allem für Migranten und ausländische Arbeitnehmer, in erster Linie die Handschrift der Freiheitlichen Partei zu erkennen.
Wenn es um digitale Welten geht, fällt der Name Ingrid Brodnik sofort. Und sie ist heute hier.
Direkt vor der Karlskirche in Wien demonstriert die Initiative Wir für den ORF für die Unabhängigkeit und den Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich, der auch unter dieser Regierung stark unter Beschuss ist. Eine der Rednerinnen ist Ingrid Brodnik, Die Journalistin und Publizistin ist Expertin für Kommunikation in sozialen Netzwerken und auch sie bestätigt ein gewisses Übergewicht des Themas Zuwanderung in der öffentlichen Diskussion im Land.
In Österreich wird dauernd über Flüchtling und Migration geredet, aber nicht in der Frage, was können wir tun, dass diese Menschen hier ein gutes Leben führen und auch gut mit uns zusammenleben, sondern immer unter der Frage, was machen wir, wenn die uns ausnutzen wollen. Und wenn ich so eine Debatte dauernd führe, dann wundert mich das überhaupt nicht, dass ein Teil der Bevölkerung auch sehr hart über Flüchtlinge urteilt, schlimmste Dinge postet. Das heißt, wir erleben schon auch die Diskussion in der Bevölkerung, die genauso eine Politik hervorruft.
Ingrid Brodnik spricht von einem gespaltenen Land, den zwei Gesichtern Österreichs. Als Beispiel nennt sie die öffentliche Reaktion auf das erste Baby, das 2018 in Wien zur Welt kam. Eine Zeitung veröffentlichte das Bild des Kindes und ihrer kopftuchtragenden Mutter. Viele Österreicher reagierten mit Hass und Ablehnung, genauso viele aber mit Solidaritätsbekundungen.
Jede dieser Seiten, also die ein Problem haben mit einem Neujahrsbaby, dessen Mutter Kopftuch trägt, und die andere Seite, die fühlen sich in ihrem Lager wohl, aber man versteht einander nicht. Und das ist in Österreich seit einiger Zeit ehrlich so. Für mich war der entscheidende Moment die Bundespräsidentschaftswahl 2016, wo wir den linksliberalen Kandidaten Van der Bellen und den rechtspopulistischen Kandidaten Hofer hatten und wir diese Spaltung wirklich auch in Zahlen sehen konnten. Und das war der Moment, wo es besonders erhitzt wurde und irgendwie sind wir nie wieder rausgekommen, ist mein Eindruck.
Die Omas gegen rechts sind eines dieser zwei Gesichter Österreichs. Beim Abschluss der Demonstration an der Staatsoper in Wien haben sich etwa 100 im Halbkreis aufgestellt und singen ihre Hymne. Pressefotografen lassen sich dieses Motiv nicht entgehen. Und Susanne Scholl freut sich auch dieses Mal über die öffentliche Aufmerksamkeit. Denn
ich glaube, dass es wichtig ist, die Leute auch aufzuwecken. Außerdem ist es wichtig, sich selber in der Früh in den Spiegel schauen zu können. Und wir haben ja, dieses Land hat ja leider eine Tradition im Wegschauen oder so tun, als ob man nicht dabei gewesen wäre. Was wir nicht wollen, ist, dass die Leute noch einmal die Möglichkeit haben zu sagen, wir haben ja von nichts gewusst.
Omas, Omas, uns braucht das ganze Land. Wir kämpfen für die Kinder und machen Widerstand. Omas, Omas, die Wölfe dieser Welt verkaufen unsere Zukunft heute schon für das Große.
Omas gegen rechts, sie sind Teil des Stimmungsbildes, das Serjan Govidarica von der Lage in Österreich zeichnet. Welche konkreten politischen Weichenstellungen die schwarz-blaue Koalition nun in den letzten 6 Monaten vorgenommen hat, darüber will ich jetzt mit unserer Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Bär sprechen. Guten Tag, Frau Bär.
Guten Tag.
Vor allem Migranten scheinen ja unter dem Regierungskurs von Schwarz-Blau leiden zu müssen. Wie hat sich denn deren Situation konkret in den letzten 6 Monaten verändert?
Also es sind nicht nur Migranten oder Flüchtlinge, aber auch, da haben Sie völlig recht, grundsätzlich sind die Themen Flucht und Migration omnipräsent, muss man sagen. Und die schwarz-blaue Regierung hat im April einige Verschärfungen beschlossen, die noch durchs Parlament sollen. Zum Beispiel ankommende Flüchtlinge oder Asylbewerber sollen Bargeld bezahlen. Bis zu 840 Euro sind da im Gespräch, damit sie einen Beitrag, heißt es aus Sicht der Regierung, zur Grundversorgung mittragen können und auf die eben Asylbewerber und Menschen mit eingeschränkten dem Schutzstatus einen Anspruch haben. Dann noch ein Punkt, Handy-Geodaten sollen ausgewertet werden können. Das ist aus Sicht der Regierung deswegen notwendig, damit, Zitat, eine teure Recherche in den Asylverfahren nicht mehr so lange dauern wird. Also das Ganze soll dadurch schneller gehen. Und Innenminister Kickl von der FPÖ hat gesagt, dadurch würden zum Beispiel, ich zitiere ihn wieder, abenteuerliche Fluchtgeschichten überprüft werden können. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der sich ändern soll. Wenn Asylbewerber straffällig werden, dann soll es die Möglichkeit geben, sie sofort in eine sogenannte Anschlusshaft zu nehmen. Das wäre auf Deutsch die Abschiebehaft. Also zwischen einer Freiheitsstrafe und einer Abschiebehaft soll niemand mehr auf freien Fuß kommen. Und noch ein Punkt, der viel diskutiert wurde und sicher wichtig ist, Krankenhäuser sollen Auskunft geben müssen über die Entlassung von Asylbewerbern, wenn gegen diese ein Entzug der Aufenthaltserlaubnis läuft. Also unterm Strich sind das doch einige Punkte und das waren auch noch gar nicht alle.
Wie wirken sich denn diese Maßnahmen, die ja auch viel diskutiert wurden, diese Kopplung von Sprachkenntnissen an die Mindestsicherung? Das zielt ja auch, kann man sich denken, direkt auf Migranten ab. Wie wirkt sich das denn für Sie aus?
Ja, also Mindestsicherung, das ist sozusagen Sozialhilfe. Die heißt seit 2010 in Österreich Mindestsicherung. Und da gibt es für anerkannte Flüchtlinge folgende Idee. Maximal 860 Euro sollen diese bekommen. Und die, was Sie angesprochen haben, diese sollen eben an Sprachkenntnisse geknüpft sein, was für Österreicher eher einfach ist oder einfach, wäre dann möglicherweise für anerkannte Flüchtlinge schwieriger zu erfüllen. Deutschkenntnisse auf einem bestimmten Niveau, also zum Beispiel, sie sollen sich unterhalten können über ihre Arbeit, über ihre Schule, Freizeit und darüber hinaus sollen sie auch anspruchsvolle Texte verstehen können. Das soll auch geprüft werden und es ist auch im Gespräch, weitere Qualifizierungsmaßnahmen müssen sie erfüllen, unterschriebene Integrationsvereinbarungen oder sowas wie ein Wertekurs. Man muss bei diesem Punkt aber auch sagen, dass das nicht nur anerkannte Flüchtlinge betreffen würde, diese Veränderung oder Kürzung der Mindestsicherung, sondern auch, und das war ein ganz großes Thema, jetzt Alleinerziehende, das sind meistens Frauen, eine Zahl vielleicht, 70.000 Kinder und Jugendliche sind allein in Österreich auf Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung angewiesen. Das heißt, wenn dort gekürzt wird, sind eben nicht nur anerkannte Flüchtlinge, sondern auch andere Menschen betroffen.
Kommen wir mal zu der großen Sozialversicherungsreform. Wie weit ist denn die? Das war ja angekündigt als eine der größten Reformen in diesem Bereich in der Geschichte Österreichs. Und was wären die Konsequenzen, wenn diese denn so umgesetzt werden würde, wie das geplant ist?
Also das, darüber kann man ganze Abhandlungen und Doktorarbeiten inzwischen schon schreiben, denn Sozialversicherungsreform, klar, ist ein wahnsinnig kompliziertes, komplexes Thema, aber grundsätzlich geht es darum, Schwarz-Blau will 9 Gebietskrankenkassen zusammenlegen zu einer, die dann noch gewisse Unterorganisationen behalten können sollen und das betrifft immerhin 7 Millionen Versicherte. 1 Milliarde Euro soll gespart werden und daran hat es sehr, sehr viel Kritik gegeben, dass eben diese 1 Milliarde nicht überzeugend vorgerechnet werden konnte, wie das genau aussieht, auf wessen Kosten das geht, was ist mit der Selbstverwaltung und ähnliches mehr. Bis Ende des Jahres soll es allerdings dann ein finanzielles Konzept geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich für Arbeitnehmer und gerade jetzt in den letzten Tagen kam eines von vielen weiteren wichtigen dazu. Es geht um den 12-Stunden-Arbeitstag. Die schwarz-blaue Regierung möchte gerne den Arbeitstag auf 12 Stunden ausdehnen können unter bestimmten Voraussetzungen. Und Sie können sich denken, das ist ein Riesenthema. Jetzt wird gestritten, was das für soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche Folgen hat. Die Gewerkschaften haben schon angekündigt, dagegen aktiv zu werden. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema im Moment. Und in Österreich ein besonders interessantes Thema, denn hier gibt es ja die sogenannte Sozialpartnerschaft. Das ist anders als in Deutschland ein bestimmtes besonderes Phänomen in Österreich und das ist grob gesagt eine ganz lang, seit Jahrzehnten lang gewachsene, austarierte, festgelegtes Verhältnis zwischen Arbeitnehmern, SPÖ in der Regel, also Sozialdemokraten auf der einen und Gewerkschaften und auf der anderen Seite ÖVP, Arbeitgeber, Unternehmen, Verbände und so weiter. Und das ist der Grund, warum es in Österreich praktisch nie Streiks gibt oder gegeben hat, sehr, sehr selten. Und die Opposition wirft jetzt eben der schwarz-blauen Regierung vor, durch den Gesetzentwurf für einen 12-Stunden-Tag sozusagen diesen gewachsenen Sozialpartnerschaft einfach knallerfall zu verlassen.
Also da gibt es auf der einen Seite Kürzungen, da gibt es auf der anderen Seite eventuell erhöhte Belastungen für die Menschen. Die Leute machen sich Sorgen, wie ihr Leben sich unter Umständen auch ändern wird nach all diesen Reformen. Und trotzdem sind die Zustimmungswerte der Regierung ja immer noch genauso gut wie bei den Wahlen im Oktober 2017. Wir haben eben in dem Feature gehört, es gibt aber auch viel, viel, viel Kritik an der Regierung. Man hat so den Eindruck, Österreich ist ein gespaltenes Land. Wie spiegelt sich das denn auf dem politischen Parkett? Also ist die politische Opposition noch da? Agiert die? Ist die lautstark oder ist sie so ein bisschen verstummt?
Also verstummt ist sie nicht, aber sie ist tatsächlich nicht so schlagkräftig, wie es sich die Regierungsgegner wünschen. Sie haben ja gerade erwähnt, es gibt sehr viel Zustimmung, vor allem auch für den Bundeskanzler von der ÖVP, Sebastian Kurz. Und die ÖVP hat auch in den letzten Landtagswahlen, die es seit der Nationalratswahl, also seit der Parlamentswahl gegeben hat, sehr gut abgeschnitten. Man muss also schon auch immer sagen, es gibt Menschen, die das gut finden, die das richtig finden und die sich nicht stören, zumindest an den Vorschlägen oder an den Antisemitismus-Skandalen und Ähnlichem der Rechtspopulisten. Also es gibt tatsächlich auch sehr viel Zustimmung und sehr viel positives Feedback bei der Bevölkerung und den Wählern. Das sieht man an den Ergebnissen. Was ist mit der Opposition im Nationalrat, also im Parlament? Die SPÖ, die größte Oppositionspartei im Parlament, hat sich tatsächlich nach einem Riesenschock nach der Parlamentswahl noch nicht gefunden, muss man sagen. Eine ganz wichtige Rolle bisher hat in der Opposition gespielt der NEOS-Chef Matthias Strolz, eine kleine Partei um die 5%, die sich aber sehr profiliert und sehr gut und sachlich gut und auch rhetorisch gut präsentiert hat. Der hört jetzt zum Bedauern von vielen Leuten, die die Regierung kritisch sehen, auf, aus bestimmten Gründen. Die Grünen sind nicht im Parlament. Dann gibt es noch eine kleine Liste Pilz, die sich personell zerlegt haben. Die sind also auch unter ferner Liefen. Das heißt, eine richtig schlagkräftige Opposition gibt es im Moment nicht. Und das geht einher mit einer sehr ausgefeilten Methode der Regierung von Sebastian Kurz, wie sie eben auch Informationen nach außen steuert, Stichwort Medienpolitik.
Sie haben es eben kurz erwähnt, die Antisemitismus-Skandale, da fällt ja innenpolitisch vor allen Dingen die FPÖ immer wieder mit auf. Und was dann auch auffällt, ist, dass die ÖVP dazu immer mehr oder weniger schweigt. Außenpolitisch gibt sich aber Kurz als ein ganz großer Freund Israels. Wie passt denn das zusammen?
Das passt sehr gut zusammen. Das passt ja auch, was die Rechtspopulisten angeht, sehr gut zusammen. Da muss man aber, glaube ich, tatsächlich unterscheiden. Einmal ist natürlich nochmal wichtig zu sagen, dass die israelische Regierung keine direkten Kontakte pflegt mit den FPÖ-Ministern. Also da gibt es nur auf Beamtenebene und zwischen den Ministerien Kontakte, wenn es da was zu besprechen gibt. Auf der anderen Seite sagt die israelische Regierung, aber auch zum Beispiel die israelitische Kultusgemeinde hier in Wien sagen, Sebastian Kurz ist ein Freund der jüdischen Gemeinden in Österreich. Sebastian Kurz ist ein Freund des israelischen Volkes und so weiter. Also da gibt es in der Wahrnehmung von Menschen, die das interessiert, auf keinen Fall einen Widerspruch. Und das ist wirklich, ja, man muss fast sagen, irre. Denn auf der einen Seite war jetzt ein Israel-Besuch von Sebastian Kurz, wo er sehr freundlich und offen aufgenommen wurde. Er hat sich mit Holocaust-Überlebenden getroffen, er hat sich mit Vertretern der Politik getroffen, er hat sich nicht zum Beispiel mit jemandem der israelisch-österreichischen Parlamentariergruppe getroffen, die sehr großen Kritik an seinen FPÖ-Ministern haben. Also er schafft es tatsächlich rhetorisch sehr, sehr gut, nie wirklich festgenagelt zu werden. Wie kann er auf der einen Seite diese Antisemitismus-Skandale, also ich sage nur Nazi-Liederbuch-Affäre, wo also in den Burschenschaften, die der FPÖ nahestehen, Bücher gefunden wurden, die also ganz klar antisemitisch konnotiert waren. Wie schafft er es, das unter einen Hut zu bringen? Er kommt einfach nicht in diese Erklärungsnot, sondern sagt einfach das, was ich eben erwähnte. Außerdem gibt es ein Gedenkjahr und interessanterweise kommt er davon mit diesen Dingen. Das ist sehr, sehr spannend und das wäre natürlich unter anderem Aufgabe einer Opposition, einer kritischen, das viel, viel mehr festzumachen. In diese Bresche springt die Zivilgesellschaft.
Öffnen wir mal einen Blick auf die Außenpolitik insgesamt. Da sind ja so ein paar Dinge aufgefallen in der letzten Zeit. Also eine deutlich andere Haltung zu zum Beispiel Putin zu Russland als zum Beispiel Deutschland die hat oder Frankreich. Dann ist in den letzten Tagen von der Achse der Willigen zu hören. Da geht es um diese Allianz zwischen Seehofer, Kurz auf der einen Seite und dann dem Rechtspopulisten Salvini in Italien, eine gemeinsame eher ablehnende Politik gegenüber Asylbewerbern und Migranten. Wie schätzen Sie da die Weichensetzung ein?
Also was Russland angeht, sieht sich Österreich tatsächlich bzw. die österreichische Regierung in einer besonderen Rolle. Und man war sehr stolz darauf, dass hier kürzlich der russische Präsident Wladimir Putin als erstes nach seiner Wiederwahl in einem EU-Land in Österreich zu Besuch war. Sie haben tatsächlich gute Beziehungen miteinander. Auf der anderen Seite ist völlig klar, Österreich ist viel zu unbedeutend, als dass es in irgendeiner Weise eine Vermittlerrolle mit Russland spielen könnte. Also das hat man auch bei dem Besuch gemerkt. Grundsätzlich muss man sagen, jetzt steht ja auch die EU-Präsidentschaft an von Österreich. Österreich wird keine Abstimmung irgendwie blockieren, sperren, boykottieren, in der es zum Beispiel um die Verlängerung von Sanktionen gegenüber Russland geht. Da ist also Sebastian Kurz, hat das ganz klar gemacht, da passt kein Blatt Papier zwischen Wien und Brüssel. Auf der anderen Seite changiert er da eben auch immer mit Blick auch auf die sogenannten Visegrad-Staaten Richtung Ungarn, Richtung Polen, Richtung Slowakei. Gerade immer beim gleichen Thema illegale Migration, europäische Flüchtlingspolitik. Da ist er ja sehr anerkannt, zum Beispiel auch vom ungarischen Premier Viktor Orban. Also da hat er diese Doppelrolle, die Sebastian Kurz gerne einnimmt. Das passt eben auch da zusammen.
Eine Rolle, die es Sebastian Kurz erlaubt, sich der Festlegung auf bestimmte umstrittene Positionen dann immer auch wieder zu entziehen. Einschätzungen zu den ersten 6 Monaten der österreichischen blau-schwarzen Regierungskoalition waren das von unserer Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Bär. Eine Bilanz nach 3 Jahren, AKP-Regierung jetzt, ziehen auch die Türken und zwar am 24. Juni in den vorgezogenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Das beschäftigt uns morgen in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.